weg mit dem Balken, nimm den Balken weg, so hatten wir das Thema heute überschrieben. Wir sind ja immer noch in unserer Predigtreihe über die Bergpredigt und je mehr ich in dieser Bergpredigt lese, sie ist mir schon seit vielen Jahrzehnten bekannt, aber es ist immer wieder erstaunlich, wie konkret und praktisch Jesus da auch mit alltäglichen Lebenssituationen umgeht. Neulich bei Facebook. Facebook ist wohl eines der bekanntesten sozialen Medien. Ich habe den Eindruck, die Hauptzielgruppe sind so die Leute also ab 30 Jahren aufwärts. Die ganz Jungen haben da schon wieder andere Sachen und Präsidenten nutzen auch schon mal Twitter. Aber Facebook ist durchaus sehr gebräuchlich. Und da geht es im Moment manchmal richtig heiß her. Da hatte doch jemand, ein Pastor einer anderen Konfession, Stellung zu einer bestimmten politischen Partei bezogen. Und daraufhin kam dann eine fromme Rückmeldung. Sie schrieb: Wieso postest du keine Bibelverse oder so? Ich sehe immer nur Posts, wie du über andere herziehst. Damit meinte sie aber Parteien. Nicht gerade vorbildlich als Christ. Derjenige, der da angesprochen war, antwortete. Er sagte, dass er vor einer seiner Sicht nach gefährlichen Partei warne und es da nicht um Menschen gehe, die er angreift. Und meinte, schöne Bildchen und fromme Sprüche sind auch schön, bewahrt uns aber nicht davor, dass sich die Geschichte wiederholt. Sei gesegnet, Schwester, ja, auch eine nette Sprache, das war auch nett gemeint, denke ich. Und erklärte das noch ausführlicher und dann ging es mit ihr durch. Sie hatte ja vorher gesagt, du darfst doch nicht einfach über Leute herziehen, in aller Öffentlichkeit sozusagen. Sie sagte dann, kämpfst du auch gegen die CDU? Die Deutschland kaputt macht, weil sie keine Grenzen setzt, helfen ist gut, das eigene Land dafür kaputt machen, aber nicht. So geht das dann manchmal ab. Also wer jetzt sagt, nee, Facebook gehe ich nie rein, okay, verstehe ich. Je mehr es hochkocht, desto mehr schreibt sie letztendlich dann genau so, wie sie selber es anderen vorwirft. Jesus warnt vor vorschnellen Urteilen und Verurteilungen. Er macht deutlich, so wie du mit anderen umgehst, so geht es dir auch. Jetzt gucken wir mal, es funktioniert. Er sagt in Matthäus 7, Vers 1, im letzten Kapitel der Bergpredigt, verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. In der neuen Genfer Übersetzung, aus der ich jetzt gelesen habe, wird eben übersetzt, verurteilt niemand. In der Lutherbibel heißt es, richtet nicht. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, bedeutet tatsächlich die Tätigkeit eines Richters ausüben. Oft bewegt sich Jesus in der Bergpredigt in Vorstellungen, die dem jüdischen Denken sehr vertraut waren. Wer seinen Nächsten freundlich richtet, wird selbst von Gott freundlich gerichtet werden, sagten die religiösen Lehrer der Juden zur Zeit Jesu. Richte deinen Nächsten nicht, bis du selbst in seine Lage gekommen bist, heißt es in den sogenannten Sprüchen der Väter, einem Teil der Mischna, ein Text aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Es geht nicht um eine Beurteilung des anderen, sondern um seine Verurteilung, um ein festgeschriebenes Urteil, also um Verwerfung oder Bestrafung. Es geht nicht darum, nie ein Urteil zu fällen. Wir müssen uns ja manchmal eine Meinung über etwas bilden und vielleicht auch manchmal über jemanden. Sondern es geht darum, nicht aufgrund vorschneller Ahnungen zu verurteilen. Wir sind durch familiäre Bande und anderes eng verbunden mit einem Ort in Oberfranken. Lichtenberg heißt er. Am 7. Mai 2001 verschwand die 9-jährige Peggy spurlos aus ihrem Wohnort. Obwohl von Anfang an Zweifel an seiner Schuld bestanden, wurde im Jahre 2004 ein geistig behinderter Nachbar, der Gastwirtssohn Ulfi K., wegen Mordes an Peggy zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Trotz vieler Widersprüche und Ungereimtheiten lehnte die Staatsanwaltschaft es jahrelang ab, den Fall wieder aufzurollen. Erst nach Recherchen der Medien und dem Film von Christian Stücken Mord ohne Leiche nahm die Staatsanwaltschaft in Bayreuth im Juli 2012 eigene Ermittlungen auf. Darüber hinaus hatte der Unterstützerkreis des Nachbarn schon seit Jahren jedes Dokument gesammelt, das die Schuld des heute 38-Jährigen beweisen sollte. 2013 beantragte sein Anwalt ein Wiederaufnahmeverfahren. Diesem Ersuchen gab das Gericht dann Ende 2013 wegen erheblicher Zweifel an der Schuld des Nachbarn statt. Am 10. April 2014 begann der neue Prozess in Bayreuth, in dem sich erweisen sollte, ob der geistig behinderte Nachbar eventuell Opfer eines Justizirrtums sei. Der Freispruch erfolgte schließlich am 14. Mai. 10 Jahre hatte der geistig behinderte Mann vollkommen unschuldig im Gefängnis gesessen. Ein trauriges, ein dramatisches Fehlurteil. Sogar professionelle Richter können Fehlurteile fällen. Dafür gäbe es sicherlich viele Beispiele, ich habe nur eins genannt. Die Notwendigkeit juristischer Entscheidungen und einer verbindlichen Rechtsprechung wird im Neuen Testament nicht in Zweifel gebracht. Aber Jesus weiß, wie schnell Menschen ein Urteil fällen können über andere Menschen und wie zweifelhaft diese Urteile oft sind und manchmal mit solchen Folgen wie dort in Lichtenberg. Oft unbewusste Vorurteile beeinflussen unsere Urteile über Menschen und über anderes. Erfahrungen, die wir gemacht haben, können zur Urteilsbildung beitragen. Unsere Welt, in der wir leben, kann unser Denken beeinflussen und prägen. Nur unsere Welt ist nicht die Welt aller Menschen. In dieser Woche waren wir als Delegierte der Mitgliedskirchen der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Südwest, also Rheinland-Pfalz und Saarland, zusammen. Alle möglichen christlichen Kirchen, von denen ihr teilweise vielleicht noch nie gehört habt, sind dort vertreten, die es in unseren Bundesländern gibt. Neben etlichen anderen Themen, über die wir gesprochen, diskutiert, zugehört haben, gab es auch ein hervorragendes Referat von Professor Dr. Klaus Fischer von der Uni Koblenz-Landau über den Klimawandel und dessen Folgen. Natürlich blieb in der anschließenden Diskussion die Frage nicht aus, ob es denn Klimaforscher gäbe, die das anders sehen als er. Und er machte deutlich, dass es für 95% der Klimaforscher überhaupt keine Frage ist, dass es einen erkennbaren Klimawandel gibt, denn die Entwicklung ist eindeutig. Was über die restlichen 5% gesagt wurde, will ich hier jetzt nicht weiter ausführen, ihr könnt mich gerne fragen. Er wies auch darauf hin, dass Menschen oft Klima und Wetter durcheinander bringen. Der Klimawandel ist ein weltweites Phänomen. Das Wetter erlebt der Einzelne dort, wo er sich aufhält. Es kann zum Beispiel sein, und er zeigte auch eine entsprechende Weltkarte, auf der das in Farben erkennbar war, dass in einem zeitnahen Jahr der Klimadurchschnitt sehr hohe Temperaturen ergab, sie aber in Washington deutlich niedriger lagen in demselben Jahr. Da war das blau und die fast ganze andere Welt war rot. Wohnt man also zum Beispiel in Washington, kann es sein, dass man in diesem Jahr subjektiv gefühlt hat, es sei doch gar nichts verändert worden und es gäbe keinen Klimawandel. Und wenn da ein Präsident wohnt, kann das möglicherweise auch ihn beeinflusst haben, weil er vielleicht nicht so sehr über das eigene Ortsschild oder zumindest die Landesgrenzen hinausschaut. Unser Umfeld, der Ort, das Land, die Menschen, unter denen wir uns bewegen, die Geschichten, die wir hören, prägen unser Denken und unsere Urteile. So war es ja auch jahrhundertelang mit der Religion. Die meisten Menschen in Europa konnten im Mittelalter nicht lesen und auch noch nicht zur Reformationszeit. Ihr Glaube wurde geprägt von dem, was andere ihnen erzählten. Das Lesen, die Befähigung zum Lesen, die Verbreitung von Druckerzeugnissen brachte Veränderung und manchmal auch Erkenntnisse. Information ist wesentlich, wenn man etwas oder jemanden beurteilen will. Da kann es sein, dass sich die Meinung ändert. Dass sie bestätigt wird, kann auch sein. Das Entfernen des Balkens vor dem eigenen Auge geht nur durch Information und Gespräch. durch Nachfragen, warum jemand so denkt und sich so und so verhält. Übrigens bewahrt das Nachfragen, das Miteinanderreden, das sich informieren ja auch vor Fettnäpfchen. Ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen wegen eines Ereignisses vor vielen, vielen Jahren. Wir haben Freunde, die ich getraut hatte, auf der Mittelmeerinsel Korsika besucht, und ich hatte dort eine Vase entdeckt und gesagt, dass ich die sehr schön finde. Ich wusste nicht, dass es in dieser Kultur dann heißt, bitte schenk mir das, was sie dann auch gemacht haben. Wollte ich jetzt auch wieder nicht unhöflich sein und das Geschenk ablehnen, aber irgendwie war das doch ein kleiner Fettnapf, in den ich da hineingetreten war. Ein bisschen mehr Kenntnis der Kultur hätte hier geholfen und hätte auch zum Verstehen führen können. Wo informieren wir uns heute? Da haben wir einen kleinen Videoclip. Manchmal ist es so, dass Menschen eben genau wie dieser Herr nach denen suchen, die ihnen genau die Informationen erzählen, die sie gerne hätten. Stimmen tun sie natürlich nicht. Wie schnell, wie leicht stehen unsere Verurteilungen fest. Ob jemand klug ist oder dumm, ob jemand freundlich ist oder unfreundlich, ob jemand faul ist oder fleißig, ja, ob jemand gläubig ist oder nicht, das wissen wir oft ganz genau, meinen wir. Oft hängt unser Urteil von einer Begegnung oder einem Ereignis mit 38%, ab. Bei der Auswertung eines Teameinsatzes in einer Großstadt in meinem früheren Beruf stellte ein Kollege von mir einmal mir gegenüber fest, die Leute haben mir gesagt, mit dir hätte man gar nicht reden können, man wäre gar nicht an dich herangekommen. Und ich erinnerte mich, dass direkt nach der Veranstaltung eine Reihe Leute um mich herum standen. Da mag es wirklich schwierig gewesen sein, da durchzudringen, aber mit etwas Geduld wäre das gegangen. Dann habe ich ihn mal gefragt, ja, wer waren denn die Leute, die das gesagt haben? Letztendlich stellte sich heraus, dass es eine Person war, die sich geäußert hatte, die ich auch öfters sah. Oft werden Einzelstimmen pauschalisiert. Die Leute sagen, die Gemeinde denkt, wir sind das Volk und wir haben zu sagen. Das sind so stereotype Formulierungen, um die eigene Ansicht zu verstärken. Ich habe das auch im Miteinander oder eben auch im Nicht-Miteinander der verschiedenen christlichen Konfessionen erlebt. Die katholische Kirche ist doch eine Sekte, sagten mir manchmal Schüler eines theologischen Seminars im Konfessionskundeunterricht. Bei einigen anderen kam die Pfingstbewegung nicht gut weg, bei anderen wieder andere Gruppen. Und meist war es so, dass man mal einen begegnet war, der einen kannte, der mal gelesen hatte und so weiter und so weiter. Da rief mich vor einiger Zeit jemand an aus einer Gruppe, da bei uns oben im Westerwald, da wimmelt es auch von Gruppen, und sagte, ob ich nicht mal wieder bei ihnen einen Vortrag halten könnte. Und ich habe einen großen Fehler gemacht, ist schon ein bisschen her. Ich habe einen Termin zugesagt und dann gefragt, was er denn haben will. Ja, sagte er, da kommen jetzt so welche bei uns in einen Hauskreis und die sind von Ekklesia, die konfessionskundlich nicht so versierten, das ist eine Teilgruppe des Bundes Freikirchlicher Pfingstgemeinden. Aha, habe ich gesagt. Dann habe ich gesagt, na gut, also wir können da was machen über den Heiligen Geist und seine Gaben und so weiter. Und dabei könnte ich das auch erwähnen. Als wir aufgelegt hatten, habe ich Telefonhörer aufgelegt, eine Nummer gewählt, meinem Freund, der heißt auch Jürgen mit Vornamen, der damals dort war, gesagt, Jürgen, er war Pastor der Gemeinde der Christen Ekklesia, Jürgen, ich soll vor dir warnen, was ist denn da eigentlich passiert? Ja, und erzählte dann, ja, das müssen so drei Jungs sein, die kommen zu uns in Gottesdienst und gehen da auch in Hauskreis und die spinnen so ein bisschen. Und da hat er mir erzählt, was die für merkwürdige Ansichten hatten. Was passiert war, war also letztlich, da waren ein paar Leute mit vielleicht wirklich merkwürdigen Ansichten und dieser Kreis, der mich einladen wollte, hatte diese drei Menschen mit einer gesamten Kirche oder einer Teilkirche identifiziert. Man hatte nicht nachgefragt, ist das eure Sichtweise, glaubt euer Gemeindebund das und so weiter, sondern hat einfach gesagt, ich kenne drei von, ich weiß nicht wie viel tausend Leuten, also sind die so und so. Ähnlich und heute noch viel schlimmer geht es dann eben auch nicht nur mit christlichen Konfessionen, sondern zum Beispiel mit dem Islam, über den viele Menschen alles Mögliche zu wissen scheinen. So ist es auch im Miteinander von Menschen, wenn sie sich begegnen und ihre Beurteilungen feststehen haben. In Deutschland will ich da jetzt im Moment gar keine weiteren Beispiele nennen. Ein junger Afghane, den ich kenne, spielt leidenschaftlich gern Fußball. Er lebt heute in Deutschland. Aber er lebte viele Jahre im Iran und er sagte, da durfte ich noch nicht mal in eine Fußballmannschaft gehen, weil ich aus Afghanistan bin. So hat er es erlebt. Und das kann überall auf unterschiedliche Art und Weise so geschehen. Aber wir kennen eigentlich nie den ganzen Sachverhalt, den ganzen Menschen, die ganze Kirche oder eine Gruppe von Menschen. Es ist unmöglich, vollkommen unparteiisch zu urteilen. Man sagt, dass besonders wichtige und schwierige Gerichtsverhandlungen bei den alten Griechen manchmal in der Dunkelheit stattfanden, damit Richter und Geschworene den Angeklagten nicht sahen und sich nur von den Gegebenheiten des Rechtsfalles beeinflussen ließen. Wir, die wir alle keine Richter sind, soweit ich informiert bin, ich kenne jetzt nicht jeden, der hier sitzt, wir sollten es uns dreimal überlegen, bis wir ein Urteil fällen und es möglicherweise am besten ganz lassen. Da gibt es ja auch Vorstellungen über Menschen, die irgendwo in einer anderen Gruppe sind. Auf Korsika, da haben wir es öfter zu tun gehabt, sind die Zeugen Jehovas, die hier in der Regel als Sekte gelten und die tatsächlich so einige sehr stark von allgemeinen christlichen Glauben abweichende Sichtweisen haben, dort sind sie für manche Menschen die einzige Alternative, wenn man nicht römisch-katholisch sein will. Vielleicht keine gute Alternative. Aber die Menschen mögen Menschen sein, die eigentlich auf der Suche nach Jesus sind und ihn kennen. Auch wenn sie in einer Gruppe gelandet bin, von der ich sagen würde, die liegt in manchen Punkten schief. Das ist aber kein Urteil über den einzelnen Menschen. Sind wir nicht manchmal viel zu schnell dabei, Menschen mit ihrer Umgebung, ihrem Umfeld, ihrer Zugehörigkeit zu was und wem auch immer, einfach in einen Pott mit dem zu werfen, was wir zu beurteilen meinen? Wir haben genug damit zu tun, unser eigenes Leben in Ordnung zu bringen. Deswegen sollten wir manchmal auch vorsichtig sein mit Kritik gegenüber anderen. Auch wir können irren. Auch wir können falsch denken und falsch handeln. Deswegen sollten wir barmherzig sein, wenn wir meinen, dass jemand das auch tut. Jesus spricht auch davon, dass der Bumerang zurückkommt. Da sagt er, wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei sitzt ein Balken in deinem eigenen Auge? Das kann in unterschiedlichen Situationen jedem von uns so gehen. Nicht nur Stress, Krankheiten, Schmerzen können uns und unser Verhalten und Denken beeinflussen. Manchmal übernehmen wir einfach ungefragt, unbemerkt fragwürdige Urteile und Denkweisen. Und ganz schnell verhalten wir uns dann so, wie am Anfang in dem Facebook-Beispiel, wie wir uns nie verhalten wollten, wie wir es anderen vielleicht sogar vorgeworfen haben. Aber was können wir tun? Ich habe hier nochmal die Karikatur, die am Anfang auf dem Willkommensbild zu sehen war. Ah, da kommt Kurt, der alte Pharisäer, immer auf der Suche nach Splittern in den Augen seiner Brüder. Und ihr seht, wie sich der Balken da, ohne dass man Kurt schon sehen kann, ins Zimmer hereinschiebt. Jesus sagt, du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Wie macht man das? Frag dich immer, warum ein anderer sich so verhält, so redet, so denkt, wie er es gerade tut. Hat er vielleicht recht? Oder weiß er es einfach nicht besser? Kommt er aus einem Umfeld, in dem dieses Verhalten, Reden, Denken das Selbstverständlichste von der Welt ist? Versuche, mit ihm zu reden. Bilde dir nie ein Urteil über einen anderen, wenn du nicht dich selber vorher angeschaut hast. Und gib anderen immer eine zweite Chance. Auch du hast bestimmt schon versagt und musstest dich entschuldigen. Vielleicht hast du es geschafft, vielleicht auch nicht. Wenn es möglich ist, führe ein Gespräch unter vier Augen. Wenn es um eine Gruppe von Menschen geht, zum Beispiel um eine andere christliche Gemeinschaft, um eine politische Gruppe oder was auch immer, informiere dich bei ihnen. Das ist immer besser, als sich über sie bei anderen zu informieren. Ich habe, als ich noch ganz jung war, so Anfang der 90er Jahre, schon mal das eine oder andere Buch geschrieben, auch über Sekten oder religiöse Sondergemeinschaften. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich besser, wenn ich eine Gruppe darstellen will, nicht in Literatur über sie hineinschauen sollte, sondern mit ihnen das Gespräch aufnehmen sollte. Das war dann auch sehr interessant, mal so bei Christian Science im Hauptbüro in Frankfurt zu sitzen, sich mit Mormonen-Missionaren zu treffen, die Gruppe des Bhagwan Sri Rajneesh aufzusuchen und da mal zu hören, was sie zu sagen haben. Das war eine spannende Sache. Aber es half mir auch, Irrtümer beiseite zu schieben, die ich dann trotzdem auch hatte. Aber es half mir, Dinge besser zu verstehen und nicht einfach das zu übernehmen, was andere auch schon geschrieben haben. So mag das aber auch mit politischen Parteien sein. So mag das mit Menschen sein, denen wir begegnen. Bemühe dich, den anderen zu verstehen. Dann hast du auch das Recht und manchmal vielleicht sogar die Pflicht, mit dem anderen über den Splitter in seinem Auge zu reden. Vielleicht ist er ja dankbar dafür, denn er hat ihn ja noch gar nicht bemerkt. So mag es ja oft sein. Wenn wir unsere Balken nicht immer bemerken, dann kann es passieren, dass andere den Splitter nicht immer sehen, der in ihrem Auge steckt. Und es ist gut, dann auch mal darüber zu reden. Denn manchmal können wir Menschen uns auch helfen, etwas besser zu verstehen und miteinander weiterzukommen. Und eins dürfen wir alle wissen, wenn Jesus von uns erwartet, Balken aus den Augen zu nehmen, dann ist das auch Gottes Umgang mit uns und mit dir. Er sieht dich, wie du wirklich bist. Gott hat keinen Balken im Auge. Er weiß, wie du bist. Er weiß, warum du das gesagt hast, was du gerade gesagt hast. Er weiß, warum du das denkst, was du gerade denkst. Er kennt sich aus in dir und er meint es gut mit dir. Gott spricht nicht das Urteil über dich, sondern er will dir vergeben. Er kennt auch das Potenzial, das in dir ist. Er vergibt Balken und Splitter, wenn wir sie zu ihm bringen. Er gibt Kraft zu neuen Anfängen, auch zum Neubeginn mit Menschen, die wir verurteilt haben und ihnen Unrecht getan haben. Vielleicht ist gerade das, was Gott für ein Ziel mit uns hat, wenn er uns auffordert, den Balken aus unserem Auge zu entfernen, zu sehen, wo wir selber falsch gedacht, falsch gesprochen, falsch gelebt haben, und uns zu befähigen, anderen zu helfen, Gottes Werte neu zu erkennen und sich ihnen zuzuwenden und damit auch ihm persönlich. Amen.